Ja, das war Professor Click mit Guns Blazing vom gleichnamigen Album, zu finden bei professorclick.com. Da auch, das war ein Hörerwunsch, wie gesagt, alles in einer großen E-Mail. Genau, also die Hörerin oder der Hörer, der mir das geschickt hat, der wird diesen Abend sehr, sehr glücklich werden, weil der ganz viel Lieblingsmusik hört. Oder sie. Oder es. Ja, jetzt kommt ein etwas längeres Interview, was jetzt ganz spontan hereingekommen ist, und habe nämlich heute eine Schlagzeile gelesen, dass die GEMA für eine Veranstaltung Geld verlangt, auf der nachweislich und im Vorfeld auch angekündigt nur Creative Commons Musik gelaufen ist. Und was da so dahinter steht, da kann dann der ich hasse es. Ja, genau. Da wird dann der Audit mehr dazu sagen können. Und zwar, genau, den habe ich jetzt im Interview. Haltet durch, zwar ein bisschen länger, aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und habe ich jetzt Jan Stern alias Audit. Der hat gerade ein paar Probleme mit der GEMA, wie ich heute spontan gelesen habe. Und da habe ich mir gesagt, naja, ehe man darüber nur berichtet, ruft man am besten an und interviewt ihn mal selber. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, zunächst erstmal so ein paar Fakten. Was ist denn eigentlich genau passiert?
Ja, genau passiert ist im Prinzip, dass ich im April eine NetAudio-Veranstaltung gemacht habe und habe auch die GEMA im Vorfeld darüber informiert, was das für eine Veranstaltung ist. Habe erstmal angerufen, habe gesagt, dass ich diese Veranstaltung auch gerne anmelden würde, so wie es auch meine Pflicht ist, und habe auch schon auf den speziellen Musikcharakter hingewiesen. Und ja, das hat man soweit zur Kenntnis genommen, mich halt gebeten, dann die Veranstaltung anzumelden und im Nachhinein eine Musikfolge hinzuschicken. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe eine Musikfolge nach der Veranstaltung hingeschickt mit, ich habe mir von den DJs die Playlist sozusagen geben lassen und habe dann eine Musikfolge mit Künstlertitel und Label bzw. Labelcode an die GEMA geschickt.
Genau, und das Besondere jetzt an der Veranstaltung war ja, dass es eine Veranstaltung ist, ist das NetAudio-Festival gewesen, und das spielt nur Creative Commons Musik, richtig?
Genau, also es ist jetzt nicht das NetAudio-Festival gewesen, es war auch eine spezielle Veranstaltung, es war auch noch sozusagen die Basis meiner Diplomarbeit, weil ich hier auch zwei Städte miteinander verbunden habe und so weiter und so fort. Also das war halt in dem Fall nochmal was Spezielles, aber auch aufgrund der Thematik, Internet und so weiter, war auch ganz klar, dass hier nur CC-Musik gespielt werden soll. Das habe ich auch vorher ausdrücklich den Künstlern gesagt und auch natürlich ausdrücklich Künstler gebucht, die nur CC-Musik spielen können sollen.
Genau. Ja, und dann ist er im Nachhinein, ist er dann berichtet, hat dir ja die GEMA dann gesagt, okay, nee, die Listen möchte sie nicht annehmen. Warum?
Ja, genau. Also das war im Prinzip so, dass die GEMA ja immer wieder anführt, dass sie Musikfolgen nicht bearbeiten kann, wenn sie nicht die bürgerlichen Namen der Urheber hat, weil sie angeblich nur die bürgerlichen Namen der Urheber gelistet hat, und deswegen brauchen sie halt auch diese bürgerlichen Namen, um das halt abzugleichen. Und da es natürlich den Peter Müller eventuell öfters gibt, wollen sie auch am besten noch Geburtsdatum und Wohnort haben, damit es halt hier zu keinerlei Überschneidung kommt sozusagen. Und das ist jetzt relativ schwer im Bereich Netlabel, Creative Commons Musik, denn das ist natürlich alles Musik, die sozusagen im Internet verbreitet ist und auch durchaus schon seit Jahren existiert. Manche Netlabels existieren also auch nicht mehr. Dennoch sind alle Files im Internet auffindbar, und ich habe dann mir die Mühe gemacht, dann halt für jeden Titel sozusagen nochmal den Download-Link oder die Download-Seite rauszusuchen, wo auch einsehbar ist, dass jegliche MP3 als CC ausgeschrieben ist oder halt frei im Internet verfügbar ist. Ja, das war im Prinzip alles, was ich getan habe oder was ich machen konnte. Ich habe außerdem noch vier Urheber recherchiert mit Name und Wohnort, die mir halt sozusagen persönlich bekannt sind. Und ja, und dadurch, dass ich zum Beispiel auch einen Live-Act hatte, der vor Ort auch gespielt hat, der Dr. Noyoka zum Beispiel, der hat auch nur eigene Tracks gespielt. Somit musste ich nicht jetzt sozusagen jeden Track suchen, weil ich ja immer nur den Urheber brauche, aber dennoch kam natürlich einiges zusammen an Tracks. Also das sind so, ich sag jetzt mal, circa 50 Tracks, aber es ist trotzdem schwer, jeden Urheber ausfindig zu machen. Es gibt auch Labels, die in Japan sind, und man findet halt eigentlich nur noch ja, eine Seite under construction, und man findet dann halt den die MP3 nur noch auf archive.org zum Beispiel.
Also ich persönlich mache ja auch eine Radiosendung und wo ich auch Creative Commons Musik spiele und ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich überhaupt von allen Künstlern jemals den Realnamen rausfinden würde, weil ich meine, im Internet ist man eben unter seinem Pseudonym gelistet. Das hat ja auch Google zu spüren bekommen mit ihrer Google Plus und Klarnamen-Debatte. Ja, was ist denn da jetzt dann der aktuelle Stand? Also die GEMA hat bis jetzt die Liste dann so jetzt nicht akzeptiert, wie du sie geschickt hast. Und was sind jetzt die Konsequenzen daraus?
Ja, die Konsequenzen ist halt, dass man mir da auch in keinster Weise irgendwie entgegenkommen wollte und auch ich habe ihnen auch die einen Link zu der Veranstaltung geschickt, sodass sie sich auch nochmal über die Veranstaltung quasi kundig machen können. Ich habe dann halt auch mehrmals geschrieben, dass es halt CC-Musik ist, habe dann erst die Musikfolge, dann halt die erweiterte Musikfolge hingeschickt und das wollte man alles nicht akzeptieren. Man führt halt immer wieder die GEMA-Vermutung an und dass ich halt in der Beweispflicht ist und das ist halt leider auch das Recht der GEMA, das zu behaupten und das halt immer wieder anzuführen und das ist letztendlich auch für mich der Hauptkritikpunkt, denn die GEMA-Vermutung ist einfach nicht mehr zeitgemäß, denn seitdem im Prinzip jeder zu Hause an seinem PC Musik produzieren kann und die auch auf Soundcloud oder sonst wo irgendwo präsentieren kann oder man das unter CC oder unter Netlabels oder auch auf Digitallabels auch Kosten bezahlen anbieten kann. Und nicht jeder braucht sozusagen eine CD-Produktion, eine Plattenproduktion, um Musik zu releasen. Und insofern ist diese Behauptung der GEMA, dass halt sozusagen 99% aller Musikkünstler bei ihnen gelistet sind, die ist einfach nicht mehr wahrheitsgemäß, nicht mehr zeitgemäß. Und das ist eigentlich das Problem. Und die GEMA pocht aber weiterhin auf diese GEMA-Vermutung, weil sie auch immer noch dieses Recht hat. Und ich bin in der Beweislicht, ich kann es nicht beweisen. Die GEMA müsste aber eigentlich auch zum Beispiel diese Links als Indiz wahrnehmen, dass es eine reine Net-Audio-Veranstaltung war. Denn die GEMA verbietet meiner Meinung nach, oder soweit ich das weiß, ihren Künstlern per Vertrag bei anderen Verwertungsgesellschaften zu veröffentlichen und jede Veröffentlichung sozusagen der GEMA anzuzeigen und somit darf man auch nicht auf Creative Commons oder frei releasen und alleine das hätte eigentlich lang müssen und die GEMA beharrt aber auf ihrer Forderung, vor allen Dingen gibt man mir auch immer nur sehr kurz Zeit, also im Prinzip 14 Tage, um alles zu recherchieren und im Prinzip war jetzt auch dann ganz klar, es wird keine weitere Mahnung mehr geben, sondern es wird dann halt gerichtlich gegen mich vorgegangen und da ich Student bin und keinerlei finanzielle Rücklagen habe, keine Rechtsschutzversicherung und auch ich mit Anwälten gesprochen habe, die mir auch gesagt haben, ja, sie verstehen mich ganz klar, aber die Rechtslage ist halt leider so. Zusätzlich gab es wohl 2008 ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass die Rechtmäßigkeit, die wir der GEMA-Vermutung bestätigt hat, also es ist nicht verfassungs, es läuft nicht gegen die Verfassung sozusagen, dieses Gesetz. Und insofern hätte man halt wieder sozusagen einen Musterprozess anstreben müssen und dafür fehlte mir bis jetzt halt erstmal Geld und Nerven und deswegen habe ich das erstmal bezahlt. Hat der GEMA aber nochmal einen langen Brief geschrieben und habe da auch nochmal diesen ganzen Dialog dargestellt und habe nochmal darum gebeten, um ein persönliches Gespräch vor Ort, auch mit entscheidungsrelevanten Personen und auch darum gebeten, diese Mail an den Aufsichtsrat der GEMA weiterzuleiten und das ist jetzt sozusagen der aktuelle Stand. Ich warte im Prinzip noch auf die Antwort der GEMA. Aktueller Stand ist auch, dass es halt sozusagen jetzt schon publik gemacht wurde durch einen kleinen Fauxpas sozusagen, das war nicht meine Absicht. Es hat schon gute Wellen geschlagen im Internet. Die GEMA hat allerdings heute auch schon darauf reagiert in diesem Blog und hat gesagt, dass sie demnächst ein Gespräch mit mir führen wird. Bei mir persönlich hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet. Ja. Aber ich bin gespannt, was die GEMA mir zu sagen hat.
Ja, also ich meine, der Fall ist ja interessant und jetzt nicht immer nur einzigartig. Die Musikpiraten, die haben jetzt für ihren letzten Sampler, ihren Free Music Contest 2011, haben sie auch ein ähnliches Problem, dass die GEMA behauptet, dass einige Stücke unter GEMA-Lizenz stehen und dann also jetzt die der Free Music Contest Veranstalter wieder in der Bringschuld ist, die ganzen Artists aufzutreiben, was in deren Fall bestimmt ein bisschen einfacher ist. Aber was natürlich dieses Vorgehen der GEMA generell in Frage stellt. Und meine Frage ist jetzt zum Beispiel auch, was bedeutet das deiner Meinung nach, diese GEMA-Unschuldsvermutung für Veranstaltungen wie das NetAudio Festival? Können die überhaupt noch stattfinden oder ist es denn nicht irgendwie, dass das bürokratisch einfach für die Veranstalter nicht mehr stemmbar ist?
Ja, das ist halt genau die Hauptkritik neben der GEMA-Vermutung, die ich halt auch hier einfach äußere. Durch diese Art und Weise der GEMA, wie sie vorgeht, schadet sie im Prinzip dem Kultur- und Musikbetrieb und damit eigentlich sich selbst. Weil ich betone auch immer wieder, das habe ich auch in dem Brief wieder betont, dass ich und viele andere Musiker, Veranstalter, Kulturtreibende überhaupt kein Problem damit haben, dass Musiker und Künstler sozusagen auch Tantiemen für ihre Produkte bekommen. Das ist und das will ja im Prinzip die GEMA. Sie will ja eigentlich Musiker vertreten und das ist ja erstmal gut. Das Problem ist aber einfach die Art und Weise, wie die GEMA vorgeht, wie sie das Geld verteilt, nach welchem Schlüssel und dass sie sozusagen alles unter Generalverdacht stellt. Das ist im Prinzip das Problem und es müsste im Prinzip eine Konkurrenz zur GEMA aufgebaut werden, wie es zum Beispiel dieses C3S versucht oder auch andere Verwertungsgesellschaften, die als Konkurrenzgesellschaft zur GEMA sozusagen auftreten. Und natürlich jeder Veranstalter hat einfach unheimlich viel Stress mit der GEMA, immer wieder für jede Veranstaltung. Und jetzt im Speziellen bei NetAudio-Veranstaltungen muss man entweder versuchen jetzt, also das ist jetzt halt auch mein Ziel, mit der GEMA vielleicht eine Einigung zu erzielen für die Zukunft, damit sowas weiter stattfinden kann. Aber man muss auch ganz klar sehen, dass die GEMA überhaupt kein Interesse dran hat, dass GEMA Creative Commons Musik weiterhin existiert und dass das ausgebaut wird, weil das schädigt ja quasi ihrem Geschäftsbereich.
Ja, ich könnte mir vorstellen, gerade mit einer Creative Commons Verwertungsgesellschaft würde die GEMA sehr angegriffen werden.
Genau, also. Und das möchte sie sicherlich verhindern, weil auch durch die ganze Internetproblematik und so weiter leidet ja nicht nur die Musikindustrie seit Jahren darunter, sondern auch die GEMA. Nur man versteht halt sowohl in der Musikindustrie schon seit Jahren nicht, als auch bei der GEMA nicht, dass man versuchen sollte, das zu nutzen. Und sie verprellen halt immer mehr ihre Kunden und das ist halt kontraproduktiv. Ich meine, es gibt auch genügend Veranstalter, die einfach irgendwann sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse es so. Und damit ist die GEMA für mich auch einer der größten Kulturkiller in Deutschland. Und bei den NetAudio-Geschichten ist es halt umso schlimmer, weil ja auch im Prinzip explizit versucht wird, andere Wege zu gehen. Und es geht hier auch nicht darum, sozusagen, ja, toll, Creative Commons ist kostenlos und so und deswegen können wir alles machen und wir verdienen uns dumm und dämlich. Darum geht es nicht. Es geht ja auch irgendwie darum, ein Bewusstsein für sowas zu schaffen. Und wie gesagt, wenn es eine Creative Commons Gesellschaft, eine Verwertungsgesellschaft gäbe, dann wäre ich und sicherlich auch viele andere Veranstalter bereit, einen entsprechenden Betrag an diese Gesellschaft zu zahlen, der dann halt fair aufgeteilt wird und am besten sogar 1:1, dass man halt auch wirklich die Listen einsammelt der gespielten Künstler und dass halt jeder Künstler entsprechend auch vergütet wird.
Das wär, ja, ich meine, ist ja kein Problem, wurde ja auch auf dem hier auf der All Together Now viel besprochen, dass es da heutzutage Möglichkeiten gibt, das komplett automatisch dieses Tracklisting erstellen zu lassen.
Zum Beispiel. Also ich denke, es ist sicherlich nicht einfach, da ein System zu schaffen, das für alle fair ist, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es genügend schlaue Köpfe gibt und wenn man einfach die Möglichkeiten schafft, von der Rechtslage her, dass sowas möglich ist, dann sollte da auch ein System gefunden werden, das zumindest fairer ist als das, was jetzt existiert, dass vieles trotzdem immer vielleicht nach dem Solidaritätsprinzip geht, so wie, ich sage jetzt mal, das Krankenkassensystem in Deutschland, dass man halt auch zahlt und obwohl man nicht krank ist. Dennoch, ich bin halt der Meinung, es gäbe auf jeden Fall Systeme, die fairer sind als das aktuelle, definitiv, und vielleicht sogar eins, was sozusagen 1:1 auch wirklich beim Künstler ankommt.
Ja, dann vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar, kann man dich irgendwie unterstützen jetzt in deinem, ja, ich nenne es jetzt mal Kampf gegen die GEMA?
Ja, soweit bin ich halt noch nicht. Also das ist jetzt im Prinzip noch nicht mal 24 Stunden in der Öffentlichkeit. Wie gesagt, geplant war das so nicht. Ich wollte erst noch die Antwort der GEMA abwarten, dann hätte ich mir überlegt, wie ich weiter vorgehe. Unterstützen kann man mich jetzt erstmal aktiv vielleicht noch gar nicht, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dieses Thema immer wieder in den Vordergrund zu spüren und die Leute zu informieren, was da eigentlich los ist. Und generell, was da ja auch mit dranhängt, ist, dass das Urheberrecht halt auch einfach veraltet ist und nicht an digitale Gegebenheiten angepasst ist und jeder Urheberrechtsverletzung im Prinzip ständig begeht, obwohl er das gar nicht will oder gar nicht wahrnimmt. Und das machen selbst die Politiker, die ja sozusagen ganz groß gegen eine Veränderung des Urheberrechts sind, aber selbst sie begehen Urheberrechtsverletzungen und sie merken es nicht. Und also ich bin eigentlich nur dafür, dass sozusagen jeder versucht, da einen Teil dazu beizutragen, dieses Thema weiterzutragen und das halt am Leben zu halten, damit sich halt endlich irgendwas verändert. Es kann halt auch nicht noch 10 Jahre dauern, bis das endlich mal ja im Bundestag angesprochen wird und die Gesetzeslage sich ändert.
Ja, und wo kann man den weiteren Verlauf des Falls nachlesen? Also wirst du das auf deinem eigenen Blog machen oder vielleicht
in anderen? Ich werde das jetzt erstmal nicht auf meinem eigenen Blog machen. Ich würde da jetzt einfach mal an das Kraftfutter Mischwerk verweisen, wo jetzt auch sozusagen der erste Artikel darüber erschienen ist. Ich denke, das Kraftfutter Mischwerk wird darüber auch weiterhin berichten, wenn es Änderungen gibt. Und ansonsten gibt es ja auch weitere einschlägig bekannte Adressen wie Gulli oder andere Geschichten. Und ja, du wirst sicherlich auch das ein oder andere dann wieder mitbekommen und vielleicht auch darüber berichten.
Na, ich hoffe, ich werde am Ball bleiben, weil die Frage interessiert mich auch. Und seit der Auto Gather Now und jetzt hier auch mit der GEMA-Sache und so, da kriege ich auch immer mehr Zweifel auf die Dinge, die ich hier mache, wie rechts, also wie doll die im Rechtsrahmen sind oder nicht, oder ob man nicht auch unbewusst das Recht verletzt und so weiter und so fort. Ja, also alles fällt einem hier auf den Fuß. Aber trotzdem vielen Dank für das Interview und noch einen schönen Abend.
Ebenso, bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Ja, das war Gringorb mit, was ist der Name gerade wieder weg, mit Trainspotting, genau, vom Irritant EP. Erschienen auf dem Net Audio Festival Promo CD, gemixt von Audite, dem wir eben im Interview gehört haben über die GEMA. Das Stück ist natürlich unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. So, weiter geht's jetzt mit einem weiteren Interview von der All Together Now, und zwar mit dem Wolfgang Sengels. Und jetzt geht's um die schon vorhin erwähnte Verwertungsgesellschaft C3S. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei, weil das ist echt ein spannendes Thema und da werden noch Leute gesucht, die mitmachen. Also wie gesagt, wenn ihr euch da irgendwie beteiligen wollt, Links stelle ich natürlich wie immer in die Shownotes. In den Shownotes zur Verfügung, oder ihr schreibt einfach an pentamusic@c3d2.de, dann leite ich das natürlich gerne weiter. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, jetzt habe ich mich nochmal mit dem Wolfgang Sengels getroffen, mit dem habe ich ja eben schon gesprochen, und zwar wollten wir uns jetzt mal ein bisschen über Verwertungsgesellschaften unterhalten und zwischendurch noch ein bisschen mal auf das Urheber- und Verwertungsrecht eingehen, nämlich es soll jetzt auch für die Creative Commons Musik eine Verwertungsgesellschaft gegründet werden, und das ist doch mal ganz interessant, mehr darüber zu erfahren. Also fangen wir am besten am Anfang an, und zwar Urheberrecht und Verwertungsrecht. Also wenn ein Künstler ein Stück macht, dann denkt man, okay, das Stück hat jetzt hier XYZ geschrieben, also gehört ihm das. Wie läuft es denn in der Praxis ab? Welche Rechte liegen wo an dem Stück dann?
Also in der Praxis ist es natürlich so, wenn der Künstler ein Stück geschrieben hat, dann hat er automatisch auch das Urheberrecht daran. Und das kann ihm so niemand nehmen. Nur eben die Rechte zur Verwertung, die können dann tatsächlich auch veräußert werden, zum Beispiel an Filmproduzenten etc. Und diese Verwertung der Rechte, die wird dann eben im Regelfall in Deutschland eben wahrgenommen von der GEMA. Und daraus kann man schon dann ableiten, dass diejenigen bei der Verwertung außen vor bleiben, die eben gar nicht dann unter einer Lizenz wie Creative Commons oder aber über Creative Commons oder eine andere freie Lizenz dann ihre Werke veröffentlichen. Und diejenigen, die müssen sich dann halt selber um die Verwertung kümmern und jeder einzelne einen Vertrag dann abschließen.
Ja, wir hatten eben, ist das Stichwort schon gefallen, die GEMA, da ist natürlich die Frage, hört man viel davon und wie funktioniert das aber genau? Welche Verwertungsrechte nimmt die GEMA wahr, also worum kümmert sich die GEMA für den Künstler?
Ja, die GEMA nimmt tatsächlich in der Regel erstmal alle Rechte wahr. Das heißt, ob das jetzt die Vervielfältigung ist, ob das die Aufführungsrechte sind, die Online-Verwertung, das liegt dann alles bei der GEMA. Allerdings, es verhält sich so, dass auf jeden Fall alle Werke desjenigen, der Mitglied ist bei der GEMA, werden über die GEMA abgewickelt und verwertet. Was man allerdings machen kann als Künstler ist, einzelne Rechte, wie zum Beispiel das Aufführungsrecht oder das Online-Recht, eben auszunehmen davon.
Muss man das dann explizit machen oder kann man am Anfang, wenn man der GEMA beitritt, dann, ich sag mal so, sagen, okay, alle meine Werke sollen, wenn sie auf Tonträgern erscheinen, von euch verwertet werden, und ansonsten will ich das selber machen, oder ist das immer, dass man das für jedes einzelne Stück machen muss?
Nee, das muss man schon dann komplett für alle Stücke machen. Also das gilt dann für alle Werke. Also prominentes Beispiel ist da jedes Mal Rammstein, weil Rammstein eben zwar GEMA-Mitglieder sind, aber die Aufführungsrechte liegen nicht bei der GEMA. Das wird von Rammstein selber wahrgenommen.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie Verwertungsgesellschaften funktionieren. Und da ist natürlich dann die Frage, eben ist es auch schon ein bisschen gefallen mit CC-Lizenzen und unter GEMA wird es dann ein bisschen schwieriger. Also was erfüllt die GEMA nicht?
Also was die GEMA als allererstes nicht erfüllt, das ist natürlich, wenn man Mitglied ist bei der GEMA, dann kann man seine Werke, wie ich auch eben schon gesagt hatte, wegen der kollektiven Verwertung nur über die GEMA veröffentlichen. Und es ist nicht möglich, einzelne Werke sich rauszupicken, was die GEMA als Cherrypicking dann bezeichnet, und dann gegebenenfalls über Creative Commons rauszugeben, wo dann es auch sehr unkompliziert wäre, meinetwegen kostenlos Kostenlosstücke rauszugeben und das selber zu regeln. Das ist beispielsweise möglich in den USA, wo es eben beruht auf einer Gerichtsentscheidung, dass den Künstlern es möglich sein muss, tatsächlich auch einzelne Werke gezielt über Creative Commons dann zu veröffentlichen, wie es zum Beispiel Billy Corgan oder Trent Reznor gemacht haben.
Ja, genau, also wir können jetzt nicht einzelne Stücke eben rausnehmen, unter anderem Lizenzen veröffentlichen. Wie könnte denn da eine Lösung aussehen? Also ihr habt euch ja mal hingesetzt und überlegt, ob man nicht eine neue Verwertungsgesellschaft gründet.
Ja, es ist schon relativ komplex. Also es müsste schon so aussehen, erstens mal, was wir anders machen würden, das ist vielleicht am besten, das in Vergleich dann zur GEMA zu sehen. Es ist so, dass die Mitglieder, die dann auch ihre Sachen dann verwertet sehen würden in der C3S beziehungsweise in einer Verwertungsgesellschaft für Creative Commons, müssten halt jeder Einzelne wirklich demokratisch darüber abstimmen können und nicht, wie es bei der GEMA ist, dass tatsächlich nur gerade mal 5% der Mitglieder ein Stimmrecht darüber haben, wie das jetzt aussieht, wie auch die Satzung aussieht. Also es muss so sein, dass wirklich jedes einzelne Mitglied, ist egal wie groß die Verwertungsgesellschaft ist und wie groß die Basis der Mitglieder ist, darüber abstimmen kann, wie die Satzung dann aussieht und wie letztendlich dann auch mit den Songs dann umgegangen wird.
Also Satzung umfasst jetzt so Dinge wie was für Lizenzierungsmodelle sind möglich, was ist erlaubt, was ist verboten, was darf der Künstler machen, welche Rechte hat er?
Ja, also das, was wir jetzt dann machen können, das wäre eigentlich nur erstmal einen Anfang dann vorgeben und dass dann letztendlich die Mitglieder, die dann drin sind, auch darüber entscheiden, wie die Satzung dann aussieht. Wenn die Mitglieder dann entscheiden, dass es anders aussehen soll als das, was wir jetzt als ersten Entwurf gemacht haben, ist das okay, so muss es sein und da haben wir ja da nicht irgendwie als drei Mitglieder dann das Sagen, beziehungsweise, das ist auch noch der andere Punkt, Teile von uns könnten noch nicht mal Mitglieder sein der Creative Commons Verwertungsgesellschaft, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, auch im Unterschied zur GEMA, dass bei uns tatsächlich nur Urheber beziehungsweise auch Musiker als Aufführende dann Mitglieder sein könnten. Denn in der GEMA ist es schließlich so, dass eben auch Filmproduzenten, also eben Rechteinhaber und damit auch Rechtsnachfolger, das heißt die Erben von Komponisten, auch mitstimmen können und auch Mitglieder sind und im Prinzip keinen richtigen Bezug dann auch zur Musik haben. Und da sehen wir nicht den Sinn darin.
Ja, das war Zoe Lieder mit Ugly, die hat auch gespielt am Freitag nach der All Together Now. War ein sehr cooles Konzert, hat Spaß gemacht und vielen Dank nochmal dafür und ich freue mich schon ganz doll auf das neue Album. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil vom Interview mit Wolfgang Sengels von der All Together Now über die Verwertungsgesellschaft C3S. Was sind denn so momentan die Ideen, die ihr da einbringen wollt in eure Gesellschaft, in die C3S?
Also die Ideen, die wir haben, ist auf jeden Fall das Ganze erstmal auf Musik zu beschränken. Denn wir sind halt auch häufig da, angefragt worden, ob man das dann nicht auch ausweiten kann auf Bilder, auf Texte etc. Aber wir sehen es so, dass man es wirklich pragmatisch angehen muss und erstmal für einen Betrieb dann, für ein Gewerk dann tatsächlich auf stabile Beine bringen muss. Und dann kann man das Konzept dann immer noch übertragen und auch auf andere Bereiche übertragen. Dann des Weiteren, was wir uns vorgenommen haben, ist, anstatt einen riesen Verwaltungsapparat aufzubauen, weitgehend automatisiert zu arbeiten. Das heißt, es gibt, wie wir auch gleich hier bei der All Together Now sehen werden noch, gibt es genügend Möglichkeiten, auch Tracklistings selbst bei Events und bei der Ausstrahlung in Radio und TV dann automatisiert zu erstellen oder aber per Online-Tracking zu machen. Und da sehen wir einen relativ unkomplizierten Ansatz, das zu bewerkstelligen, wo dann auch eine 1:1 genaue Abrechnung möglich ist, ohne dann groß auf Statistiken basierend Abrechnungen zu machen, wie es bei der GEMA mit dem Verteilschlüssel ist.
Jetzt ist es natürlich so, dass bei Creative Commons viel im Internet gemacht wird. Internetradios sind Podcasts, die alle Creative Commons Stücke benutzen. Wie wollt ihr denn da überhaupt, ich sag mal, Ordnung ins Chaos bringen? Gibt's da schon konkrete Ansätze? Ist das überhaupt möglich?
Ordnung in welches Chaos?
Naja, also ich mache jetzt zum Beispiel einen Podcast mit Creative Commons Musik, die ich abspiele und so weiter. Und wie schaut es jetzt aus? Muss ich da jetzt sagen, okay, hier, muss ich mich zum Beispiel ausweisen, dass ich das nicht kommerziell mache? Was ist denn Kommerzialität oder nicht? Also es gibt ja dann CC BY NC und so weiter. Das sind ja bei einige Fallstricke in der CC-Lizenz quasi enthalten, dadurch, dass das ja eigentlich ein freies, also so frei gedacht ist. Gibt es da irgendwie schon Ansätze, wie man das machen möchte?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade um diese Schwierigkeit nicht zu umschiffen, sondern um der Schwierigkeit mit den NC-Lizenzen beziehungsweise dass gerade in Creative Commons das nicht exakt ausgearbeitet ist, was jetzt tatsächlich kommerziell ist und was nicht, um dem zu begegnen. Letztendlich, man kann es ja auch nicht genau festhalten. Man kann höchstens als Künstler hingehen und dann wirklich daneben schreiben, gut, ich halte jetzt das für kommerziell und das jetzt nicht für kommerziell. Und was wir vorgesehen haben in dem Konzept und in der Struktur ist, dass es eine Schiedsstelle geben wird, sodass dann also nicht, wenn Streitigkeiten dann auftauchen zwischen Lizenznehmer und zwischen Urheber, dass man dann direkt vor Gericht ziehen muss, sondern dass man sagen kann, okay, hier gibt es diese Schiedsstelle und die Schiedsstelle ist eben nach Abstimmung der Mitglieder besetzt. Und dass man da dann auch sich beraten kann, dass man da auch vermitteln kann und sehen kann, kommerziell ist es nicht kommerziell. Und dass diese Erfahrungen, die man da sammelt, dann auch als Basis dienen für weitere Schlichtungsfälle, die später dann anstehen als Beispielfälle. Sicherlich wird man nicht jeden Fall dann so schlichten können. Einiges wird dann wahrscheinlich immer noch dann vor Gericht landen. Aber man kann zumindest erstmal eine ganze Menge rausnehmen und das finde ich noch am wichtigsten.
Ja, das ist ja jetzt schon einiges gesagt. Dann bleibt natürlich am Abschließend noch ein bisschen so die Frage, was gibt es denn bisher eventuell schon für Modelle, an denen ihr euch orientiert? Also Jamendo hat ja zum Beispiel auch eine Lizenzierung, also eine Lizenzierungsmöglichkeit für Musik im professionellen Bereich. Also gibt es da irgendwie schon Leute, auf die ihr guckt, von denen ihr lernt oder Leute, mit denen ihr da zusammen lernen wollt?
Also es ist zum einen so, dass wir natürlich schon auf die GEMA auch schauen, wie die GEMA gewachsen ist, auch um da aus Fehlern zu lernen, aus dem, was wir für Fehler halten. Und auf der anderen Seite natürlich auch Plattformen wie Restorm bzw. Ride Clearing und Jamendo, wo wir natürlich aber dann anders ansetzen, weil bei beiden Lösungen handelt es sich eben auch gewinnorientierte Unternehmen. Und wir würden als Verwertungsgesellschaft natürlich nicht gewinnorientiert arbeiten dürfen. Und von daher wäre der Ansatz ein ganz anderer. Was für uns auf jeden Fall wichtig ist, ist dann auch, dass der Künstler möglichst viel dann eben tatsächlich von dem bekommt, was an Lizenzgebühren dann eingenommen wird. Sicher, es müssen dann Unkosten gedeckt werden. Und wir werden auch, wenn es das zulässt, das ein oder andere Projekt dann zum Beispiel zur Förderung vom Nachwuchs starten. Aber das meiste, und da gehen wir dann schon eher in Richtung Right Clearing, soll dann auch an den Künstler fließen.
Letzte Frage jetzt. Wenn man jetzt Interesse bekommen hat, sich ein bisschen einzubringen, vielleicht auch als User, weil ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass auch die Nutzer mit eingebunden werden in solche Verwertungsgesellschaften. Wie wird Musik überhaupt genutzt? Wie was ist vielleicht auch komfortabel? Sowas muss man ja auch immer bedenken. Wie kann man sich denn einbringen? Gibt es irgendwie eine Webseite oder sonst was?
Also im Moment gibt es eine sehr, sehr rudimentäre Webseite, die eher Web 0.02 ist. Und davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Und da ist auch der Kontakt für eine Mailingliste gegeben, die im Moment auch eher von der Anmutung für Open Source Liebhaber geeignet ist. Aber da werden wir jetzt in Kürze das auch umstellen. Und das ist eben auch der Punkt, wo wir jetzt tatsächlich Supporter suchen. Denn als allererstes würden wir zum Beispiel jemanden brauchen, der für uns eine Website gestaltet, die dementsprechend ansprechend sein sollte. Und generell brauchen wir eben auch Leute, auf die wir die einzelnen Arbeitspakete verteilen können, weil wir das einfach zu viert oder zu fünft, die wir da nur sind, nicht schultern können. Und da werden wir dann auch über eine Webseite dementsprechend noch Aufgaben dann verteilen, die zum Beispiel dann auch als Teil von Studienarbeiten meinetwegen auch gemacht werden könnten.
Ja, das klingt ja ganz interessant. Schon mal über Liquid Feedback nachgedacht?
Haben wir auch schon gemacht, aber ist noch nicht so konkret.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Interview. Ich hoffe, einige Leute interessiert es und machen mit und helfen euch. Und ich bin gespannt, was draus wird. Und würde mich freuen, dann mal Neuigkeiten von dir zu hören.
Gerne, würde mich auch freuen. Danke noch.
Ja, das war Wolfgang Sengres mit dem Kurt, also mir, von der All Together Now über Verwertungsgesellschaften. Hier ging es dann konkret um die Neugründung C3S, der Verwertungsgesellschaft für Creative Commons Musik. Ja, weiter geht's dann jetzt schon mit dem nächsten Interview. Und zwar, ich meine, ich hatte das eine der letzten Sendungen, das ist schon länger her, mal angesprochen. Und zwar ein Hörspiel, das nennt sich Timeshift. Ich war sehr begeistert. Und da ich so begeistert bin, wenn mich etwas interessiert, dann rufe ich natürlich auch die Leute an, die dahinter stehen, und probiere die fürs Mikro zu zerren. Das hat auch diesmal geklappt. Deshalb habe ich den Macher von Timeshift dabei hier jetzt mal interviewt. Und damit ihr ein bisschen wisst, worum es geht, habe ich das kleine Intro rausgenommen aus dem ersten Teil der ersten Folge. Vielleicht erkennt es ja der ein oder andere wieder, und dann geht's los mit dem Interview, auch wieder zweigeteilt. Dazwischen ist also eine kurze Musikunterbrechung dann zwischen dem ersten und zweiten Teil des Interviews. Also lasst euch davon nicht irritieren. Es kommt jede Menge interessante Content, und jetzt viel Spaß mit Timeshift.
Scheiße, schon wieder aufstehen.
Kennt ihr auch diese Tage, an denen man am besten im Bett geblieben wäre? Ich jedenfalls kann davon ein Liedchen singen. Sean ist übrigens mein Name. Sean McKenzie. Der Wecker, den ihr da gerade gehört habt, ist der meine. Und was da so jammervoll beim Aufstehen klingt, bin tatsächlich ich. Warum ich euch das erzähle? Nun, schließlich handelt es sich hierbei um meinen Reisebericht. Und irgendwo muss die Geschichte nun mal beginnen. Und egal wie bescheiden euer Tag wird, er beginnt immer im Bett. Natürlich handelt es sich nicht um eine alltägliche Reise, von der ich berichten werde. Ich erzähle euch nun von dem Tag, an dem ich aus dieser Welt verschwand.
Ich jetzt hier zu Gast, beziehungsweise im Skype zu Gast, die Produzenten von Timeshift, einer Hörspielserie, die man sich kostenlos unter einer Creative Commons im Netz herunterladen darf. Ja, hallo allesamt, stellt euch doch mal vor.
Ja, also ich bin der Jens, ich spreche im Hörspiel Dulga.
Hallo, ich bin der Lars und spreche den Sean.
Ja, und ich bin der Bernhard und ich spreche den Professor Winter.
Ja, dann erklär doch mal für unsere Hörer oder für meine Hörer, aber jetzt sind es ja unsere Hörer, worüber euer Hörspiel so geht.
Ja, unser Hörspiel ist grundsätzlich eine Science-Fiction-Zeitreisegeschichte, in der es die Hauptfigur Sean McKenzie, der am CERN arbeitet in der Schweiz, den verschlägt sich ein Unfall einmal quer durch die Zeit und seitdem driftet er halt so von Episode zu Episode immer wieder in eine andere Epoche hinein.
Wie kommt man denn dazu, überhaupt so ein Hörspiel zu produzieren? Und ich meine, obendrauf gesagt, ich finde es noch sehr aufwendig auch produziert. Also wie habt ihr damit angefangen?
Also ursprünglich haben der Bernhard und ich mal einen Comic, den ich gezeichnet habe, mit Fotostory-Programm. Ja, Fotostory haben wir das umgesetzt als quasi Bilder, über die sich die Kamera bewegte, und dazu haben wir dann die Stimmen gesprochen. Und das Problem war in der ganzen Geschichte, aber zum einen war das noch ganz schön konfus von der Technik her, wie wir das gemacht haben, und ich kam mit dem Zeichnen nicht mehr schnell genug hinterher. Und mir persönlich ging es darum, ich wollte Geschichten erzählen und das ging mir nicht zügig genug. Und da lag unser Low-Motion-Movie-Projekt so ein bisschen auf Eis. Und dann haben der Jens, der Bernhard und ich uns mal zusammengesetzt. Und weil Jens auch so ein Hörspiel-Crack ist, ja, sind wir dann über ihn quasi auf die Idee gekommen, Mensch, lass uns doch einfach die Bilder weglassen und einfach mal schön halt ein Hörspiel ausmachen.
Also so habt ihr dann euch entschieden, einfach mal euren gezeichneten Comic mit viel Arbeit dann auch als Hörspiel umzusetzen, und seid ihr denn dann eurem Ziel näher gekommen, dass es schneller geht, oder habt ihr dann gemerkt, okay, Hörspiel, nee, warte mal, wenn wir das ordentlich machen wollen, dann verbraucht es noch viel mehr Zeit als unser Comic?
Also an der Stelle sollte man, glaube ich, sagen, dass das Hörspiel nicht der Comic ist. Also der Comic war eine eigenständige Geschichte, die Lars gezeichnet hat und die im Prinzip nur vertont wurde, und das Hörspiel hat mit dem Comic, der ursprünglich da stand, nicht wirklich was zu tun. Außer, dass wir einen kleinen Sprecher sind.
Okay, ja, das ist ja auch mal was. Genau, um jetzt nochmal auf euer Hörspiel und die Storyline zurückzukommen, es sind natürlich nicht nur drei Personen, die dort mitspielen. Wie viele Charaktere tauchen über die Sendung verteilt so auf?
Ja, insgesamt haben wir 23 Figuren, die mitsprechen bisher.
Also inklusive Nebenrollen.
Ja, ja, das werden auch definitiv noch einige mehr werden. Ja.
Wahrscheinlich 42, oder?
Ja, gut. Vielleicht reduzieren wir auch auf 23.
Also wie gesagt, was für Herausforderungen stellen sich denn? Seid ihr alle Sprecher immer vor Ort oder sagt ihr auch, okay, nehmt das Soundfile zu Hause auf und schickt es mir?
Also wir versuchen möglichst viel mit den Leuten vor Ort aufzunehmen.
Thank you. Happy birthday, geliebte Bravo. Happy birthday to you.
Out of their body.